Das habe ich nicht genossen. Ich habe es gehasst. Kennst du das?
Ja, bei Brettspielen. Also.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 150.
Masters.
Iris hat gerade kurz Fieber gemessen, weil sie sich leicht kränklich fühlt. Das Fieberthermometer ist ausgerastet, weil Iris die Wärmflasche gescannt hat.
Das habe ich vergessen, aber ich habe kein Fieber. Mir geht's wieder gut. Stuttgart findet Sonntag statt. Keine Sorge, Leute.
Also damit ein gesundes und kräftiges herzlich willkommen zu Couple Off von meiner Wenigkeit und Iris Gavritsch, der Kinderarbeitssklaventreiberin.
So würde ich das nicht sagen. Ich begeistere die Kinder für Arbeit.
Das ist ein gutes Framing. Ich kam diese Woche nach Hause, Wohnungstür stand offen, ich komme ins Wohnzimmer und da saugt ein Vierjähriger das Sofa und ein Zweijähriger
wischt die Tische.
Und Iris steht daneben und freut sich, schaut sich das an.
Die haben mich imitiert. Die kamen ja rein, als ich gearbeitet habe. Ich habe geputzt. Und dann habe ich denen erklärt, hey, das, was ich hier mache, das ist wirklich nur für Erwachsene.
Waren übrigens die Nachbarskinder, falls ihr gerade völlig verwirrt seid, was diese Kinder da bei uns gemacht haben. Nachbarskinder suchen manchmal Kontakt und die kamen halt rein. Genau. Und du hast den Tom Sawyer gemacht. Du hast denen deine Arbeit schmackhaft gemacht.
Ich habe denen halt erklärt, dass das nur für Erwachsene ist und dass es aber richtig coole Arbeit ist, die ich da mache. Und habe denen halt gezeigt, wie das so aussieht, wenn der Staubsauger mit so einem, wir haben dann so einen kleinen Aufsetzer,
ja, den haben
um
die
Polster
meisten Menschen
abzusaugen. Mhm. Ja, ich sauge gern die Polster ab. Ich habe da einen Tick so und habe denen gesagt, hey, guck mal, das sieht doch voll cool aus, wenn der Staubsauger. Und dann waren sie beide so, wow. Und dann haben die halt die ganze Arbeit gemacht.
Immerhin bist du nicht so weit gegangen, was von denen dafür zu verlangen, dass sie es tun dürfen. Das ist das, was Tom Sawyer ja macht. Der lässt den Zaun streichen und sammelt dafür Schätze ein.
Das hat die große Schwester von den beiden gemacht. Die kam dann nämlich auch rüber. Die ist 6 Jahre alt. Guckt ihre beiden Brüder an. Guckt mich an, erkennt sofort die Situation. Die hat mich sofort enttarnt, ja, was ich da eigentlich mache. Aha. Und daraufhin hat die sofort einen Businessplan. Und will ihre Jungs, ihre Brüder monetarisieren. Ja. Und hat mir gleich eine Preisliste gegeben, wie viel ich ihr jetzt zu bezahlen habe, damit die Kleinen da weitermachen.
Dann kam noch deren Mutter mit dazu und hat es gar nicht fassen können, was gerade abgeht.
Ja, aber die hat sich totgelacht und hat dann einfach nur gesagt, hey, ist das dein Ernst? Und ja, dann habe ich zu ihr gemeint, hey, das könntest du bei dir zu Hause auch haben.
Deine Kindheit war so, ne? Deine Mutter hat das bei dir sehr gerne in Anspruch genommen, dass du Haushalt machen konntest, oder?
Ja, tatsächlich, ja.
Und in der Kleinen, in der 6-Jährigen, habe ich auch irgendwie dich gesehen. So stelle ich mir vor, warst du mit 6.
Ich habe nicht gelindnert mit 6. Ich habe definitiv keine Businesspläne gehabt, ja. Ich war diejenige, die gesagt hat, okay, ich putze und ich freue mich, wenn du mir was zu essen gibst oder so.
Ah ja.
Das wäre ich mit 6 Jahren gewesen.
Emotionale Erpressung.
Ja.
Ich freue mich, wenn.
Ja.
Ich bin aber, wenn nicht, auch okay, dann hungere ich halt.
Aber ist das nicht krass für die Generation? Wir
total
kriegen ja so einige solcher Geschichten auch von euch zugesendet. Wir erleben das in unseren Freundeskreisen, dass die Kinder mit 6, 7, 8 Jahren inzwischen schon immer so Geschäftsideen haben.
Ja.
Wie sie was aufziehen können und sehr schnell Geld verdienen können. Das kenne ich aus unserer Generation nicht.
Nee, ich auch nicht.
Wir waren viel zu blöd.
Und zu naiv und zu größenwahnsinnig. Ich habe, gut, nicht mit 6, aber mit 14 davon geträumt, dass ich eines Tages einen Vergnügungspark und ein Casino besitzen würde und dass das Geld nur so reinströmen würde.
Hast du dir auch dein Leben mit so Mitte 30, Ende 30 anders vorgestellt als das,
komplett,
was es jetzt ist?
Ja, absolut. Ja.
Ich habe gedacht, ich wäre so richtig erwachsen. Ich hätte richtig viel Geld zu dieser Zeit.
Dachte ich auch. Ich dachte auch, ich würde in Geld schwimmen.
Mm.
Und ich würde mir, es ist ein bisschen peinlich, das alles öffentlich zuzugeben, aber ich habe davon geträumt, mir so unterirdische Luxus-Immobilien
unterirdische, ja, Luxus? Du wolltest den Zuckerberg machen?
Ja, genau. Ja, es war sogar in den USA. Es war halt auf einer USA-Reise. Mit 14 waren wir dort, sind an der Westküste entlang gereist.
Du hast mit 14 Jahren von einem Bunker geträumt.
Ja.
Solarbetrieben. Das ist alles komisch. Du hast als Kind mit Waffen gespielt. Dann als Teenager träumst du von einem Bunker. Das ist alles Red Flags, Mann.
Ich finde, das ist eine inspirierende Geschichte, wie sehr man sich verändern kann. Mhm. Ich habe seitdem nie wieder davon geträumt. Wenn du mir heute anbieten würdest, Matthias, willst du einen Bunker haben? Oder ein Casino oder einen Vergnügungspark? Na gut, ich würde über das Casino würde ich nachdenken.
Über den Bunker nicht? Ich würde sofort einen Bunker haben wollen. Hast du dir mal die Weltlage angeguckt?
Ja, da hast du einen absolut berechtigten Punkt. Ich finde es aber auch witzig, dass du da schon wieder framest, dass du jetzt Bunker nennst, was ich als Kind damals als 14-Jähriger selber gar nicht Bunker genannt hätte. Für mich waren das tolle, riesige Wohnungen.
Im Keller. So, ohne
nein,
Fenster.
Im Grand
in der
Canyon.
Tür. Richtig Fritzelmove.
Nein. Ich hatte sogar über Spiegelsysteme nachgedacht, wie dann Sonnenlicht da reingelangen kann. Dass das ach, eigentlich eher Bond-Bösewicht als Fritzel. Aber bevor wir jetzt über sowas reden wie Fritzel oder über die Ereignisse in der Welt, auch die jüngsten, die eine Sehnsucht nach einem Bunker rechtfertigen würden, lass uns da am besten gar nicht so drüber reden. Ihr könnt euch eh denken, was Iris und ich von einem TikTok-Ban halten. Jetzt erwähne ich es selber sogar.
Deswegen, lass über andere Themen sprechen. Weißt du, was ein Honeymoon-Rhinitis ist?
Nein, du hattest es vorhin schon erwähnt und als ich Nein sagte, meintest du, dann erkläre ich es dir im Podcast. Was ist es? Ich habe es auch nicht nachgeschaut. Ein Honeymoon?
Rhinitis.
Ach, Rhinitis.
Rhinitis, ja. Genau.
Rhinitis ist, also alles, was auf Itis endet, ist meistens eine Entzündung. Und Rhin ist, für, wie bei Rhinoceros, die Nase. Eine Nase.
Und was ist Honeymoon? Ein Honeymoon? Okay.
Das ist eine Nasenentzündung, die man sich beim Honeymoon holt, weil man da bestimmte Praktiken macht. Oder
ey,
was?
Tatsächlich. Also, ja? Pass auf. Es gibt Menschen, die müssen niesen, wenn sie sexuell erregt sind.
Nein.
Oder bekommen eine verstopfte Nase während dem Akt. Und das Krasse ist, die kriegen das vererbt. Und jetzt habe ich Fragen. Also erstmal, wie haben die herausgefunden, dass das wirklich in Zusammenhang steht? Haben die dann Studien mit den Leuten gemacht? Wie haben sie überhaupt die Leute gefunden? Ey, wir suchen Menschen, die niesen, wenn sie sexuell erregt sind. Wie haben sie diese Menschen gefunden? Und wie haben sie das herausgefunden, dass das vererbt wird?
Ich habe gerade parallel recherchiert. Das ist nicht nur irgendein Artikel in irgendeinem Furzmagazin. Das ist ja in jeder Zeitung gibt's Artikel darüber. Also ich habe gerade Niesen und Orgasmus zusammen eingegeben, weil ich mich schwach daran erinnere, dass ich das ganz früh schon mal gehört habe, dass es da Zusammenhänge gibt, dass das ähnliche Vorgänge im Gehirn sind, beim Niesen wie beim Orgasmus. Und in jeder
in
Zeitung,
jedem Klatschblatt
ja, aber
kannst
auch,
du das lesen.
Stimmt, aber auch im Tagesspiegel, Deutschlandfunk Nova hat Beiträge darüber. Also, okay.
Ja, das hat mich auf jeden Fall fasziniert.
Ja, mich auch. Es ist faszinierend und mitleiderregend auch. Also nicht nur das Niesen, auch das mit der vollen Nase. Stell dir mal vor. Je weiter im Akt man fortgeschritten ist, desto mehr klingt man so und desto nur noch so dabei.
Ich finde dich richtig attraktiv.
Sagst du sowas mittendrin? Auch ohne volle Nase? Ich finde dich richtig attraktiv. Ich glaube, wenn du das machst, dann hast du, egal ob du dabei niest oder eine volle Nase hast, du hast grundsätzlich ein Scheißproblem.
Was ist ein Scheißproblem?
Ich habe ein Scheißproblem. Und zwar glaube ich, dass ich richtig einfach manipulierbar bin. Und ich merke auch, dass einige Leute sich das von Nutzen machen bei mir. Zumindest fühlt es sich so an. Es ist so, dass wenn jemand mich verletzt oder mich doof behandelt und anschreit oder beleidigt oder so, dass ich erstmal richtig verletzt bin und traurig und das nicht so richtig verstehe und die Person allgemein, also dass ich mich versuche, von dieser Person zu distanzieren. Und sobald diese Person ansatzweise was Nettes tut, habe ich komplett vergessen, was diese Person mir vorher angetan hat. Es ist wie ausgelöscht. Es ist, als würde sich diese Person innerhalb eines Tages in meinem Kopf verändern und ich bin wieder komplett gut mit dieser Person und vertraue ihr nach wie vor, bis diese Person mir halt wieder was antut und ich mir das dann wieder so einfällt, dass diese Person eigentlich nicht so gut für mich ist. Aber ich vergesse es halt immer jedes Mal oder ich vergib es halt immer nach einer Zeit und ich weiß nicht, ob das der Inbegriff von leicht manipulierbar ist, aber das macht mich auf jeden Fall manipulierbar, sag ich mal. Ja, man kann mich dadurch sehr einfach ausnutzen.
Komm, das ist doch so eine Sprachnachricht, mit der wahnsinnig viele was anfangen können.
Das glaube ich auch. Allein wie viele Nachrichten wir damals zu der Folge Couple of People Pleasers bekommen haben. Mhm. Und das ist es ja im Kern, ne? Eine Harmoniesucht, aus der heraus man dann bereit ist, wahnsinnig viel zu verzeihen.
So, Matthias, was hast du für eine Antwort? Was
machen wir? Das ist komplexer. Weil guck mal, wenn man einfach nur sagen würde, ja, mach das nicht, lass dir das nicht gefallen, zieh deine Grenzen.
Das geht gar nicht, weil das Thema auf so einem Spektrum ist. Es gibt die leichte Variante davon, da wird man ausgenutzt, aber dann gibt es ja die extreme Variante davon, dass man das gar nicht bemerkt, wenn Menschen ein absolut grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag
das
legen.
Das ist gut, das mit einem Spektrum zu beschreiben. Ich würde so sagen, auf dem leichten Ende des Spektrums sind wir fast alle. Da sind nur die total Krawallsüchtigen nicht unbedingt drauf, die nichts lieber mögen, als in Konflikt zu gehen. Aber die meisten von uns genießen doch Harmonie. Man fühlt sich doch wohl und in der Komfortzone, wenn wir harmonisch miteinander umgehen. Dann tut man ein bisschen was dafür. So. Völlig normal. Das kann mehr und mehr ausgeprägt sein und am wahrscheinlich einem Ende des Spektrums, wo man sich auch professionelle Hilfe suchen müsste, ist es, ich würde es beschreiben, mit Bindungstrauma. Also, dass man als Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewalt, das kann auch psychische Gewalt sein, erfahren hat von Bezugspersonen, von Menschen, von denen man emotional abhängig war. Und dann hat man gelernt, ich muss das aber verzeihen, ich muss mich wieder komplett öffnen, sonst bin ich verloren. Und dieses Trauma nimmst du dann mit in dein Leben und verhältst dich halt auch später als Erwachsener noch so. Im Zweifel sogar so, dass du das noch nicht mal merkst und beschreiben kannst. Wo auf diesem Spektrum sie jetzt ist oder wir alle sind, wenn wir damit was anfangen können.
Naja, sie bemerkt zumindest, dass sie manipuliert wird.
Das will ich sagen, genau.
Das ist ja schon mal super.
Ja.
Und jetzt ist die große Frage, wie geht man dann damit um?
Ich hätte eine Idee, mit der sie vielleicht was anfangen kann.
Ich auch.
Okay, fang du an.
Ich würde erstmal jede Person von Anfang an canceln. Also jede.
Deine Lösungen. Das ist einfach Gold. Ja.
Ohne viele. Guck mal, das Problem ist doch auch, und ich habe keine Ahnung, ne? Mhm. Aber jetzt so als Hobby-Küchenpsychologin, ne? Sie hat ja viel zu viel Emotionen. Sie will dann Sicherheit und Liebe und dann kommt, erst ist die Person scheiße, dann ist sie wieder nett. Und dann freut sie sich. Und da vielleicht erstmal wirklich so die kompletten Emotionen rausnehmen und sich den Sachverhalt einfach mal ganz logisch anzuschauen. Mhm. Das könnte doch ein bisschen helfen.
Ja, vielleicht. Ich finde, es tendiert ein kleines bisschen in Richtung, hör doch auf mit deinem Problem. Lass es doch sein.
Ja, okay. Dann dein besserer Vorschlag.
Ich weiß nicht, ob er besser ist und ob sie ihn umsetzen kann. Vielleicht ist der irgendwie zu theoretisch und zu kompliziert. Mhm. Ich tendiere oft dazu, das Problem zum Lösungsmittel zu machen, nämlich Harmoniesucht. Ich meine das so, wenn wir raten würden, schütz dich selber, sprich mit einer Person, die dich ausnutzt, die dich manipuliert oder wo du den Verdacht hast und sag, hör mal, das lasse ich mir nicht gefallen, ich muss mich schützen. Das bringt nichts. Vor allem hast du Angst, das zu tun, wegen Harmoniesucht.
Ja.
Was ist, wenn du den Schutz auf dein Gegenüber überträgst und sagst, hey, ich muss dich vor dir selbst schützen. Guck, du gehst nicht in den Streit, nicht in den Konflikt, nicht in die Konfrontation, sondern du sagst jemandem, ich habe gesehen, wie du dich da verhalten hast. Mir hat's wehgetan, aber ich muss dich erst recht vor dir selber schützen, vor deinem schlechten Gewissen. Du wirst doch nicht glücklich durch die Welt gehen können, wenn du andere so ausnutzt, wenn du so beschissen, wenn du Menschen so wehtust, wie du mir wehgetan hast. Ich muss dich vor dir schützen.
Das ist total klasse, was du sagst.
Weil dann bleibst du in deinem Harmoniemodus.
Nicht nur das, das ist schon wieder ein ganz cleveres Statusspiel.
Ja, genau, richtig, darum geht's auch. Du ermächtigst dich.
Ja, das geht gerade nur darum.
Du bist ein Boss dabei, du bist nicht das Opfer. Wenn du sagst, ich muss mich schützen, dann bleibst du irgendwie das Opfer.
Du suchst nämlich immer Wege, ein Boss zu sein.
Ja. Ja.
Super.
Und damit sind wir bei Couple of Masters.
Ja.
Das Thema
Masters. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe zu einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die ja, Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel. Da drin sind Refill-Konzentrate. Die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich würde gerne mit uns beiden starten.
Okay.
Die Frage, die wir am meisten gestellt bekommen,
ja,
die haben wir jetzt auch zu diesem Thema wieder gestellt bekommen von mehreren Leuten aus der Community. Die Frage einerseits so, wie machen wir das, dass wir zusammen arbeiten, aber auch zusammen sind.
Mhm.
Und dann aber auch jetzt der Podcast. Wie schaffen wir das mit der Tonalität? Dass wir auf der einen Seite versuchen, das Ganze ja leicht spielerisch aufzubauen und dann ist es doch irgendwie ernst und tief.
Das ist wirklich die häufigste Frage, die wir kriegen. Wir haben sie sogar jetzt ganz frisch in dem gerade erschienenen Podcast in der Folge mit Raul Krauthausen.
Im Aufzug, ja, genau.
Auch der hat das gefragt.
Ich war ja ganz begeistert von Raul.
Ich mochte das auch richtig gerne. Und ihn, ja.
Mir war das ja gar nicht klar. Also,
was? Hast gedacht, er wäre ein Arschloch, ja?
Nee, gar nicht. Ich habe immer tatsächlich, weil auch Ex-Kollegen mit Raul befreundet sind, ich habe immer sehr viel Gutes von Raul gehört, wusste, dass der auch privat ein toller Mensch sein soll.
Mhm.
Aber ich kannte ihn nur von dem Inklusion-Thema. Mhm. Fand das immer super. Und dann haben wir ja zusammen mit ihm geredet und dann habe ich gemerkt, boah, der Raul, der hat ja super viel Wissen, auch in anderen Bereichen, so in der Medien, ich sage jetzt mal Medienkompetenz.
Ja.
Und ich fand das richtig spannend.
Der kann Fake News von richtigen News unterscheiden. Ja, wirklich gute Medienkompetenz.
Ich habe richtig gemerkt, man fängt mit Raul einen Satz an und dann hat er ganz viel dazu zu erzählen aus anderen Bereichen, wo ich noch nie irgendwas davon gehört habe.
Ja.
Und er bringt richtig viele gute Impulse rein.
Genau.
Und das schätze ich an Menschen, wenn sie so sind.
Echt, ja? Schätzt du das? Ich so gar nicht. Ich finde das so unsympathisch, wenn Menschen neugierig sind, offen sind.
Ich wollte doch nur was Aufrichtiges, Nettes sagen.
Mir geht's doch genauso.
Ich finde es wichtig, dass man das macht.
Ja, ich auch.
So, kommen wir zurück zu uns, zu dieser Frage. Ne?
Ja.
Warum ist das hier leicht und spielerisch? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Nein?
Nee, ich finde es überhaupt nicht leicht und spielerisch. Also so wie das Endergebnis dann anscheinend ist, ich kann euch sagen, im Prozess ist es nicht so.
Ja.
Wir haben viele Tage, die sind alles andere als leicht und spielerisch. Oder Matthias, es ist doch so.
Es ist ein wirklich komisches Erlebnis. Ich würde sagen, fast schon ein perverses Erlebnis manchmal, mit dir einen Podcast aufzunehmen, zwischendurch Pause zu machen und genau um diese Balance dann zu ringen. Dass wir das hinkriegen, dass es eine Leichtigkeit behält, auch wenn uns gerade wichtig ist, was Ernstes zu erzählen.
Und ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass wir so durchtherapiert sind.
Nee, null.
Dass wir dann, ich meine, klar, wir haben das Buch Shitmoves geschrieben, ne? Aber das wird dann auch in die Ecke geschmissen. Das ist dann auch so klar. Es gibt dann Situationen, da geht man sich dann schon mal, nee, das machen wir nicht, an die Gurgel gehen, aber es kann auch manchmal ein bisschen komisch werden.
Also ich schmeiß das Buch nie in die Ecke. Ich lese lieber nochmal schnell drin, was du da gerade machst und hole mir nochmal Tipps. Nein, nein. Ich meinte gerade übrigens mit pervers, das will ich noch, weil das so im Raum steht, noch zu Ende führen. Das Erlebnis am Schluss beim Schneiden, wenn all die Teile ja rausgeflogen sind, in denen wir genau das tun, ringen um diese Balance zwischen Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit und übrig bleibt, was auch mir Spaß macht zu hören beim Schneiden. Das ist komisch, das ist so ein Kontrast.
Ich habe eine Idee, irgendwann mal machen wir eine Folge, die ungeschnitten ist.
Couple of Uncut.
Ja.
Irgendwann.
Und dann kommt da wirklich so ein 3-Stunden-Ding raus. Und dann hört man das mal, wie wir umeinander ringen. Weil guck mal, Matthias, wir haben so eine krasse Dynamik manchmal miteinander.
Ja.
Also wir haben sehr viel Verständnis, sehr viel Empathie. Wir sind teilweise absolut durchreflektiert. Und das vergessen wir binnen von einer Sekunde lang.
Ja.
Und ich glaube, das sind Statusspiele.
Ja?
Ja, bei uns ist das nicht geklärt. Es ist einfach nicht geklärt. Wie bei den Hunden, weißt du, die rammeln dann irgendwie.
Und niesen dabei. Haben eine rotzige Nase, ja.
Nee, bei uns ist es ja bei jedem Projekt wieder neu. Dass man erstmal.
Dass wir
guckt,
rammeln müssen, ja.
Nee, wir gucken ja immer erstmal, wer ist. Wir sind ja sehr ehrlich, wer ist denn kompetenter?
Ja, sag ich ja. Rangeln, nicht rammeln. Hast du dich verhört? Ja, ja. Wir müssen dann rangeln. Ja. Wer ist kompetenter? Ja, das stimmt schon. Wer ist geeigneter, bei dieser speziellen Sache jetzt gerade die richtige Idee zu haben oder mit der Idee, die wir gemeinsam haben, schon in den nächsten Schritt, in die Umsetzung zu gehen? Ja, jedes Mal gucken wir, wer von uns beiden.
Ja, und warum, wie wir das jetzt alles so hinbekommen, haben wir keine Ahnung.
Ja, eigentlich genau. Unsere Antwort ist gerade, ja. Wir kriegen es gar nicht hin.
Doch, wir kriegen es hin. Und zwar mit Disziplin.
Aha, das Thema der Folge, ne?
Wir müssen uns immer wieder zusammenraufen.
Ey, es ist nicht müssen. Erinnere dich, was deine Mutter diese Woche gesagt hat. Sie hat wieder ein Sprichwort gesagt. Sie meinte, es gibt 3 Sachen, die ich muss. Essen, schlafen und das dritte kannst du dir denken, was es ist. Genau, scheißen. Die hat dir keine Sekunde Bedenkzeit gegeben. Weil sie hat ja einen Punkt. Präziser ist es nicht bei Disziplin das, was man muss, sondern wovon man weiß, dass man es eigentlich sollte. Das ist es, wofür du Disziplin brauchst. Weil wenn du etwas tun musst, dann ist es so stark, dass sowieso kein Weg dran vorbeiführt. Dann brauchst du auch keine Disziplin. Dann führt das Schicksal dich sowieso dahin. Wenn du weißt, dass du etwas tun solltest, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann steht dir dabei halt was im Weg, was du tun könntest, das ist der Gegenspieler. Verführungen, Ablenkungen, eine Versuchung, eine Bequemlichkeit. Man kann das sogar anwenden auf das scheiß Problem von vorhin. Also zu wissen, dass man eigentlich sich wehren sollte, eine Grenze ziehen sollte, das reicht nicht, wenn auf der anderen Seite so eine starke Verführung von der Harmonie da ist. Zu wissen, ja, ich könnte aber auch es mir bequemer machen, es verzeihen, und schneller in meine Komfortzone kommen. Ich halte das schon aus, weißt du? Das ist auch so ein bisschen. Ich halte es doch in meiner Komfortzone mit den Nachteilen schon aus, wenn ich nicht tue, was ich sollte.
Ja, aber wie machst du das dann? Also wie holst du dir die Disziplin, wenn du weißt, es wäre jetzt besser, wenn ich Folgendes mache? Ich weiß, ich sollte es tun. Weil ich verarsche mich selber. Ja. Ich mache alles von Sollen in Müssen.
Aha.
Ich baue mir das alles so um, dass ich gar keine Entscheidung mehr habe. Weil sonst wüsste ich, ich würde nichts machen.
Also du verlagerst es in dein Schicksal. Du setzt, ja. Du machst Einsätze hoch, ja?
Mhm.
Wenn du nicht tust, was du solltest, beziehungsweise musst, dann stirbst du, oder was? Also dann scheiterst du komplett. Dann sind, wie hoch sind die Einsätze? Wie meinst du das?
Naja, also ich gucke, dass ich immer Verträge unterschrieben habe und so. Dann weiß ich muss das jetzt machen. Da
okay.
Ist kein Sollen mehr.
Vertragsstrafen.
Genau.
Du könntest eine Diät nur mit Vertragsstrafen durchziehen zum Beispiel.
Absolut.
Oder Sport.
Das wäre mal, das ist Matthias, das ist eine Idee. Scheiß auf Fitnessstudios. Wir machen die Vertragsstrafendiät. Wir setzen Verträge auf, die unterzeichnen wir und wenn die anderen, die mit uns den Vertrag abgeschlossen haben, nicht abnehmen,
ach so,
dann müssen die zahlen.
Und wir werden reich, weil die Leute keine Disziplin
na klar.
haben. Und müssen wir was ausgeben, wenn sie es schaffen? Nein, ne? Nicht
nein,
mal
das ist einfach, das ist nur, damit die halt finanziell wissen, scheiße, wenn ich das nicht schaffe, muss ich denen einfach 8.000 Euro an Tag X überweisen, weil ich es nicht geschafft habe.
Ey, vielleicht ist das Pendant zu dieser Anreizvariante. Die habe ich gesehen. In der Corona-Zeit, glaube ich, sind mir Apps untergekommen, Fitness-Apps, in denen du belohnt wirst, wenn du es schaffst, täglich dran zu bleiben. Das gibt's schon.
Ja, ich rede doch nicht über Belohnung.
Ja,
die Leute sollen Strafen bezahlen. Und das ist doch unsere Geschäftsidee. Die ist doch brillant. Also Leute, wenn ihr einen Vertrag abschließen wollt.
Du machst
uns
direkt Nägel mit Köpfen, ja? Okay.
Ey, endlich mal eine Startup-Idee, an die ich glaube.
Komm, wir bieten das tatsächlich an. Wir handeln, wenn ihr das wollt, dann handeln wir mit euch. Ja, aber wir brauchen eine Kontrolle
Matthias,
ihres.
Es gibt Menschen, die kaufen Steine für 8.000 Euro.
Aber
dann
wir
wird
haben,
das doch auch funktionieren.
Gut, das Einzige, was uns fehlt, ist ein Kontrollmechanismus. Damit steht und fällt es doch. Wenn ihr das hört und ihr wollt wirklich einen Deal mit uns machen, dass ihr irgendein Ziel mit unserer Hilfe erreicht und unsere Hilfe besteht darin, dass wir euch bestrafen, wenn ihr es nicht tut, dann ist das Einzige, was wir dafür wirklich brauchen, eine absolut sichere Kontrolle, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht.
Da kommt der Fritzel schon wieder in mir durch.
Du Arsch.
Gut, komm, wir kommen jetzt zur ersten Sprachnachricht.
Okay.
Ich kann sowas von nicht diszipliniert sein und ich hasse Disziplin. Wenn ich mir vornehme, diszipliniert zu sein, oder, naja, das war ja nicht die Frage, aber das eine gehört für mich mit dem anderen zusammen, weil ich bin nicht diszipliniert. Das heißt, ich muss es mir vornehmen und das setzt mich dann total unter Druck. Und ich bin so teilzeitdiszipliniert. Ich kann so krass Sachen durchziehen, aber das kann halt auch 5 Jahre dauern. Weil ich mir halt auch immer denke, wenn ich diszipliniert bin und ich muss was machen, worauf ich keinen Bock habe, nur um es durchzuziehen, das ist so krasse Lebensverschwendung, weil was ist, wenn ich morgen überfahren werde und ich habe gestern den ganzen Tag mit etwas verbracht, worauf ich eigentlich keinen Bock mehr hatte, nur weil ich es durchziehen will und dann habe ich, ja, irgendwie mich stresst Disziplin total und ich weiß nicht warum, aber ich merke, das ist ein krasser Triggerpunkt. Vielleicht, weil ich es nicht kann. Vielleicht beneide ich die Leute auch, die das können. Ich weiß es nicht.
Die Nachricht trifft ja komplett den Kern dieser Folge.
Ja.
Gleich zu Beginn ihrer Nachricht sagt sie, wenn ich mir vornehme, diszipliniert zu sein. Ach nee, das war ja nicht die Frage. Doch, das ist genau die Frage. Disziplin ist immer ein Vorsatz, weil du bist nicht nur jetzt in einer Situation einmal diszipliniert und danach ist die Situation abgehakt. Disziplin ist ja ein Werkzeug für einen Prozess, der in die Zukunft ragt. Also aber brauchst du den Vorsatz.
Ja, meinst du, das ist immer ein Vorsatz? Weil ich könnte mir auch vorstellen, das wollte ich dich fragen. Mhm. Ich habe mir so Gedanken über meine Disziplin gemacht. Ich habe festgestellt, ich suche mir immer irgendeine kleine Sache, die ich kontrollieren kann in meinem Leben.
Mhm.
Zum Beispiel gute Pancakes backen.
Das kannst du nicht kontrollieren. Das gibst du mir ab und ich soll das machen.
Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Irgendwas anderes, ne? Und dann wächst das. Also dann weiß ich, aha.
Die Pancakes werden größer. Erklär mir, was du meinst, mit einem anderen Beispiel. Ich
zum Beispiel, sehr simpel, ich hatte es mit meinem Herz eine Zeit lang, dass ich dann, ich muss ja irgendwie gucken, wie komme ich wieder raus aus der ganzen Nummer.
Ja.
Und da habe ich gesehen, okay, ich muss mir so jetzt kleine Dinge im Alltag suchen, die ich kontrollieren kann, zum Beispiel durch Ernährung. Durch Ernährung geht es mir so und so, das kann ich ein bisschen beeinflussen, durch Schlaf, durch, weiß ich nicht, bestimmte Dinge, dass ich nicht fast gar keinen Alkohol trinke, also so, ne? Es wurde immer mehr.
Verstehe. Und es gab ein Ziel, richtig?
Es gab ein Ziel.
Und das hieß?
Wieder einen normalen, erfolgreichen Alltag zu führen.
Ah.
Ja.
Krass, ja. Da ist direkt Erfolg auch wieder mit drin.
Ja. Ich hatte halt Bock, ne? Ich wollte irgendwie, dass die Dinge wieder
das
laufen.
Das waren noch die Zeiten, als du noch was wolltest, ne?
Nein, aber so diese Kontrolle, dass du fängst mit einer kleinen Sache an und dann hast du langsam immer mehr das Gefühl, aha, ich habe es irgendwie in der Hand.
Ja.
Ohne in einen Kontrollwahn zu kommen. Aber für mich hat es ganz viel mit Disziplin zu tun.
Ja, für mich auch. Deswegen, wo ist die Frage an mich? Weil erstmal sind wir uns doch gerade zu dritt mit dieser Sprachnachricht gerade einig, dass es was mit Zukunftsorientierung, mit einem Plan zu tun hat. Du brauchst Disziplin für einen Prozess, für einen Vorsatz. Dein Vorsatz hieß, langfristig wieder einen erfolgreichen, guten Alltag zu haben. Richtig?
Eigentlich noch viel mehr Macht.
Dein Imperium.
Geld, ja.
Ja.
Hat vieles nicht geklappt.
Das steckt ja bei dir alles kodiert im Wort Erfolg mit drin. Der Plan läuft weiter. Ja, aber was du machst, ist, du findest deine Antworten. Also du findest deinen Zugang zu Disziplin, indem du sagst, kleine Kontrollbereiche aufeinander aufbauen und dann wachsen lassen. Ne?
Ja, und ein gutes Gefühl. Also zum Beispiel, ich halte nicht so viel von Disziplin, die mich fertig macht, sondern Disziplin ist für mich eine Mischung aus Routine und einem guten Gefühl, dass ich weiß, aha, wenn ich das jetzt erledige, wenn ich das mache, danach fühle ich mich richtig gut.
Und an der Stelle geht ihr komplett getrennte Wege, du und die Hörerin, die uns die Sprachnachricht gerade geschickt hat. Für sie ist es purer Stress, ne? Sie sagt, das will ich dann von dir wissen. Sie beschreibt es so, dass sie zwischendurch sogar Momente hat, in denen sie sich denkt, was habe ich davon? Was, wenn ich jetzt draufgehe, wenn mein Leben jetzt vorbei ist? Dann habe ich die ganze Zeit diesen Scheiß gemacht. einfach nur, um irgendein Ziel zu erreichen mit Disziplin. Das habe ich nicht genossen, ich habe es gehasst. Kennst du das?
Ja, bei Brettspielen.
Also, ausgerechnet.
Ja, aber ich verstehe das nicht, wie man da gewinnen will. Ich verstehe es nicht, das ist ein Brett und dann sitzt du da eine Stunde und bewegst einfach nur irgendwelche Dinge von A nach B. Und du hast ja nichts davon, außer in dieser einen Sekunde, dass du mal was gewonnen hast. Und da gibt's Leute, die rasten komplett aus. Ich habe einen Typen mal gesehen, der ein Zimmer zertrümmert hat, weil er bei Monopoly verloren hat.
Ja, du kannst ruhig sagen, dass ich's war.
Nein,
nein,
das
warst
du nicht, aber das war wirklich krass. Und da habe ich echt gedacht, was zur Hölle, was passiert hier? Und bei anderen Themen merke ich ja, was ich davon habe.
Ich hinterfrage mich gerade richtig, ob meine Reaktion ungesund ist, die ich gerade bringen will. Nämlich dich verdreht zu nennen. Vielleicht bist du genau richtig rum und ich bin verdreht.
Okay, wie ist deine Einstellung dazu?
Ich habe genau andersrum beim Spielen, es muss kein Brettspiel sein, aber wenn ich irgendetwas spiele, da käme mir im Leben nicht der Gedanke, mein Gott, verschwende ich meine Zeit gerade. Was, wenn jetzt ein Meteorit einschlägt und ich habe gespielt? Ich Idiot.
Das habe ich voll.
Ich habe es andersrum. Bei langen, anstrengenden Arbeiten, die mir eben nicht komplett angenehm sind, weil das müssen wir ja auch mal sagen, man kann ja nun wirklich nicht jede Sekunde genießen von langen Prozessen, vom Streben nach Zielen. Das geht ja gar nicht.
Das genießt man auch nicht. Aber zum Beispiel, ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der wahnsinnig gut im Netzwerken war.
War das jetzt derselbe, der das Monopoly-Brett zerstört hat?
Nein. Aber es war so ein Urgestein aus der Werbung und der kennt wirklich jeden Menschen gefühlt, weltweit. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie macht er das? Weil er so richtig charmant ist er nicht. Aber ich habe auch absolutes Vertrauen zu ihm. Also wenn er mich jetzt anrufen würde und sagen würde, Iris, ich brauche dich, komm nach Barcelona heute Nacht noch, ich würde es machen, weil ich dem so vertraue.
Das ist ja interessant, okay.
Du weißt, wen ich meine.
Ja,
selbst du würdest es ja vielleicht sogar machen. Also das
nee, ich wäre jetzt wirklich an unseren Termin in Stuttgart gebunden. Ich mache den notfalls alleine. Wenn du nach Barcelona musst, sag Bescheid.
Nein, aber das ist, ich finde es so faszinierend, wenn ein Mensch das so ausstrahlen kann.
Ja.
Da war ich richtig
Verbindlichkeit, oder? Das ist das, wenn du ihm nacheifern würdest, dann wäre es doch das, oder? Absolute Loyalität.
Ja.
Ein Handschlagmensch, einer, der keine Verträge braucht, sondern wo du weißt, wenn da ein Handschlag drauf ist, dann gilt das.
Ja, ein super interessanter Mensch.
Ja.
So. Ihr habt euch ja auch schon mal kennengelernt.
Ja.
War ja auch sofort eine Connection da.
Absolut. Der ist bei der ersten Begegnung militärisch mit mir umgegangen. Er hat mir zwei Fragen dazu gestellt, was ich mit meinem Leben mache. Habe ich ihm beantwortet und hat er gesagt, sehr gut, weitermachen. So wie beim Militär, weißt du?
Und danach hat er mir geschrieben und hat gesagt, Top-Typ, darfst du behalten.
Ja.
Aber worauf ich hinaus will, ich habe einen richtigen Ehrgeiz entwickelt, nachdem ich ihn kennengelernt habe, das auch bei mir zu perfektionieren. Also ich fand das ganz faszinierend, wie er das gemacht hat mit dem Menschen, weil er hat was Ehrliches. Er ist nicht so ein Betrüger, sondern er geht ehrlich mit Menschen um. Und das fand ich faszinierend und habe gemerkt, da habe ich so eine Disziplin bekommen, weil du sagst ja auch schon, er ist militärisch mit dir umgegangen, ist er mit mir auch. Da habe ich richtig Ehrgeiz entwickelt. Und es hat Spaß gemacht, weil ich wusste, ich habe was davon, von der ganzen Nummer. Verstehst du, wie ich meine?
Total. Das heißt aber jetzt, dass der Prozess auch Spaß macht. Wenn du sowas als Vorbild sozusagen hast, als Ziel hast, du siehst das, es inspiriert dich, es gibt dir Ehrgeiz. Und dann hast du an dem Prozess, das zu erreichen, auch durchgehend Spaß. Du spürst einen Sinn. Wenn dann ein Meteorit einschlagen würde, alles wäre vorbei, du würdest dir dann eben nicht denken, mein Gott, was habe ich da gemacht?
Ja, oder zum Beispiel, wenn es jetzt um Konzeption von Ideen geht.
Ja.
Das ist immer hart. Das macht nie richtig Spaß. Oder ein Drehbuch schreiben, das macht doch keinen Spaß.
Ja.
Aber es ist geil. Es ist ja total faszinierend, auch selber diese Fortschritte zu sehen, wenn man besser wird in dieser Sache.
Schon, aber das ist eben nicht die sofortige Belohnung. Darum geht's ja. Die sofortige Belohnung wäre eben das, was du ohne Disziplin direkt abgreifen kannst. Und die in der Zukunft liegende Belohnung, beispielsweise, ich sehe meine Fortschritte oder ich habe dieses abstraktere, komplexere Ziel erreicht, auch so netzwerken zu können oder wie auch immer. Das ist das, wofür du Disziplin brauchst. Deswegen bleibe ich bei dieser Behauptung. Es ist ein Zukunftsprojekt. Es ist ein an Vorsätze gebundenes Projekt.
Okay, was ich eigentlich mit ihrer Sprachnachricht wollte. Sie hat das Wort Teilzeit Disziplinierte ja. benutzt. Und das fand ich so witzig, als ich das gehört habe.
Ich auch.
Und ich finde, da steckt voll was Wahres drin.
Das sind wir aber alle.
Ja, genau. Und ich glaube, dass wir uns viel zu oft erzählen, dass wir nicht diszipliniert genug sind. Und ich glaube, wir gucken gar nicht richtig auf die Bereiche, wo wir super viel Disziplin haben.
Oh ja, das ist genau der richtige Punkt.
Nehmen wir doch ein Beispiel. Ein Gamer.
Lass uns noch besser dran gehen. Ein Brettspieler, weil damit kannst du gar nichts anfangen.
Naja, die haben wir wirklich, das ist doch Quatsch. Wir nehmen einen richtigen Gamer. Ja?
Was? Wo ja, ist jetzt der Unterschied?
Weil die geil sind, weil die voll die Sachen können, wenn wir sagen, oh, die Jugendlichen, die zocken nur rum.
Aber Brettspieler doch auch.
Nein, das ist doch, du kriegst doch nicht die Fertigkeiten beim Brettspiel wie bei einem krassen Online-Game, wenn du eine mit anderen Leuten zusammen zockst und Humor hast und voll die krassen Fertigkeiten hast. Das hast du doch nicht bei Mensch, ärgere dich nicht.
Du hast, es gibt so viele Spiele des Jahres, Brettspiele, bei denen du in einer Gemeinschaft miteinander spielst. Du brauchst strategisches Geschick, taktisches Geschick. Du brauchst soziale Fähigkeiten. Du musst es auf die Reihe kriegen mit zum Beispiel, selbst wenn du nur ein altes Spiel wie Skat nimmst und du musst taktieren, mit wem du zusammen eigentlich jetzt gerade im Team spielst.
Richtig krass in Mau Mau.
Das ist ein Glücksspiel. Das ist, welche Karten du halt gerade auf der Hand hast.
Gut. Ich wollte nur sagen, man kann in diesem Bereich, kann man zum Beispiel super krass diszipliniert sein und man ja. weiß es dann vielleicht gar
Bist
nicht.
Bist du eine
und
disziplinierte Mau-Mau-Spielerin?
Absolut.
Du ziehst richtig durch, ne? Du spielst durch. Wirklich die Karten, die du hast, die spielst du.
Ja.
Na, ich finde deinen Punkt absolut richtig, um mal wieder kurz ein bisschen ernster zu werden. Es ist die Frage danach, wo bist du, warum diszipliniert? Wir sind es alle nicht in allen Bereichen. Niemand ist grundsätzlich diszipliniert. Und genau wie du sagst, es ist die falsche Geschichte, die man sich erzählt. Wenn man sagt, ich bin es gar nicht. Ich finde aber auch, es ist eine falsche Geschichte, sich zu erzählen, ich bin ultra diszipliniert. Willensstärke ist meine Superpower. Da steckt auch was Falsches drin.
Wir haben eine Sprachnachricht von einer Hörerin. Ich glaube, da ist jemand einfach grundsätzlich diszipliniert.
Okay.
Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple aufhört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt. Finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schemes drauf.
Und zwar auf den Füßen, wo sie hingehört. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schemes, und zwar die pflegende Fußbutter. Und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schemes erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schemes-Produkte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung.
Also bei mir ist es so, ich bin nicht so diszipliniert, aber mein Freund ist sehr diszipliniert. Und der stellt sogar den Wecker danach. Also er möchte 8 Stunden schlafen und wenn wir dann quasi sagen, wir gehen schlafen und er stellt den Wecker, dann stellt er so, dass er genau auf die Minute in 8 Stunden halt aufwacht. Ne? Und wenn ich dann halt noch kurz was reden möchte, dann nimmt er nochmal das Handy und stellt den Wecker nach, weil er sonst keine 8 Stunden zu schlafen hätte.
Diese Leute gibt's halt nämlich auch, ne?
Ich war mal so.
Prinzip, yes, genau darauf wollte ich hinauskommen. Du hast Anflüge davon.
Immer noch?
Ich finde ja, dass du so, ich fühle mich immer so schmuddelig. Weil ich immer so denke, so,
was?
Du bist so prinzipientreu manchmal, dass ich so, ich sehe manchmal bei dir den Internatsschüler.
Ja, da war ich's an die Zeit, denke ich, genau.
Und das hast du manchmal noch, dass du so sehr diszipliniert bist und genau jeden Schritt irgendwie
ja,
machst.
Ich weiß, dass, also guck mal, die Grundlage dieses ganzen Themas ist, dass man eine Beziehung zu sich selbst hat und sie auch erkennt. Dass man die nicht unbewusst hat, sondern dass du weißt, ich bin mindestens zwei. Ich bin eine Person, die sich ein langfristiges Ziel setzt und ich bin eine Person, die in der Gegenwart lebt. Und die beiden sind im Austausch miteinander. Die, die in der Zukunft steht, sagt, so, was tust du dafür, dass du mich erreichst, dass du dieses Ziel hier erreichst, dass wir uns gemeinsam stecken. Im Internat bin ich mit mir selber umgegangen, wie ein Vater mit einem kleinen Kind und streng. Also ich habe mir, mein Gegenwarts-Ich, die ganze Zeit zur Brust genommen und gesagt, pass mal auf, hier ist der Plan. An dem Tag so und so viel. Genau das, was ihr Freund macht, wenn er halt die Uhr nachjustiert, dann geht er mit sich um, wie mit einem kleinen Kind, dem man sagt, das Prinzip ist 8 Stunden Schlaf und davon wird nicht abgerückt.
So warst du mit 14 schon, ne?
Ja, mit 14 bin ich ins Internat gekommen und da habe ich sehr intensiv damit angefangen, so zu leben. Ja.
Wahnsinn.
Und das ist es ja, was ich dann beim Schauspiel total loslassen musste. Weil Figuren scheiße werden, wenn man sie so streng, so akribisch, so diszipliniert spielt. Zumindest ich weiß, das kann ja für andere wirklich sehr anders sein. Ich weiß, es gibt so Schauspielinterviews mit Leuten, die gerade durch ihre Disziplin brillieren. Für mich ist es so, dass eine Figur unfrei und dadurch unlebendig wird, wenn ich mit so einer Akribie rangehe. Weil ich beschreibe es ja wie ein Vater-Kind-Verhältnis mit sich selber, wenn ich mein inneres Kind, die Kreativität in mir, die Freiheit in mir, so gängele, so streng bin mit ihr, dann gibt die keine Welt mehr her. Damit weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann pulsiert die Figur nicht mehr. Bei mir pulsieren Figuren erst, wenn ich, wie du es nennst, schmuddelig bin. wenn ich mir selber Sachen durchgehen lasse, damit ich mich selber überrasche. Damit ich selber beim Spielen denke, was habe ich denn da gemacht? Dann macht es mir Spaß und dieser Spaß überträgt sich.
Das mit dem Spaß ist jetzt eine richtig gute Überleitung auf die nächste Sprachnachricht.
Okay.
Hallo, also zu diesem Thema fällt mir direkt was ein. Und zwar, in meiner Kindheit habe ich viele Dinge ausprobiert, sei es sportlicher Natur gewesen, ob Volleyball oder serbischer Volkstanz oder irgendwelche kreativen Sachen. Die Erwartungen meiner Familie waren immer sehr, sehr hoch. Und wenn man diese nicht erfüllen konnte, wurde man halt mit Enttäuschung gestraft. Und ich glaube, das hat mich so beeinflusst in meinem Heranwachsen, dass ich mich tatsächlich davor sträube, neue Dinge auszuprobieren. Einfach, weil ich gerne gut in Sachen bin. Ich kann es nicht leiden, schlecht in irgendwas zu sein. Also da regt sich irgendwas in mir, was mich dann auch davon abhält, neue Dinge auszuprobieren, weil ich weiß, ich kann nicht direkt gut in etwas sein.
Boah, ich glaube, dass wahrscheinlich viele Ostblock-Leute diese Sprachnachricht gut fühlen können.
Ah, ja.
Das ist teilweise, glaube ich, so eine Mentalitätsgeschichte. Ich kenne das von Freunden von mir. Ich habe das auch zum Teil. Dieser hohe Anspruch.
Mhm.
Alles, was du machst, muss gut sein, muss perfekt sein. Meine Mutter hat früher immer zu mir gesagt, du musst perfekt sein.
Mhm.
Sie hat das mir nicht sagen wollen, weil sie mich ärgern wollte, sondern sie wollte, dass ich mir Mühe gebe.
Mhm.
Ich habe ja bis heute diesen Anspruch bei mir in gewissen Bereichen,
ja,
dass ich niemals einen Fehler machen darf.
Genau. Den beobachte ich manchmal, ja.
Und in anderen Bereichen bin ich ja komplett nachlässig und dann sage ich, okay, ich habe komplett aufgegeben.
Ja, in ihrer Sprachnachricht gerade steckt auch beides.
Mhm.
Und wenn dir der Spaß so verdorben wird durch diesen Anspruch, dann gibst du halt bei ganz vielen Sachen von vornherein auf.
Ja.
Kenne ich auch von mir, auch ohne Ostblock-Mama.
Aber bei dir war das doch spielerischer, oder?
Schon, aber guck mal, das hat mir niemand angetan. Ich glaube, das war ich einfach selber, das waren die Umstände. Ich meine, ich hätte das schon mal erzählt, dass ich Teller, Plastikteller zum Tellerdrehen geschenkt bekommen habe als Geburtstagsgeschenk. Und weil mir, das war der Grund bei mir, ich habe selber die Erwartung gehabt, das wird jetzt schnell klappen, weil mir viele Dinge oft leicht gefallen sind und schnell zugeflogen sind. Und weil dieses Tellerdrehen einfach nicht innerhalb einer Stunde geklappt hat, habe ich es an meinem Geburtstag noch fertiggebracht, diese Teller mit den Stöcken zu zerschlagen, vor lauter Jähzorn.
Ich hätte dich voll in die Tasche gesteckt damit. Ich war richtig gut in diesem Tellerdrehen.
Du hattest die Ausdauer dann da.
Ja.
Was ist jetzt Tellerdrehen für dich? Was war daran anders als Brettspiele? Mit Blick auf den Meteoriten, der einschlägt?
Ja, da lernst du ja eine Fertigkeit.
Aha.
Das ist ja so ein bisschen Koordination.
Gut,
und so.
Wir sind uns einfach nicht einig, was für Brettspiele es gibt und was man dabei alles für Fertigkeiten erlernen kann. Ich muss dich mal in die Welt der Brettspiele einführen. Okay.
Ja, okay. Nein, aber ich, wie gesagt, ich kann das super gut verstehen. Und sie hat ja dann noch weitere Sprachnachrichten geschickt und sie hat in einer gesagt, dass sie durch die Angst vorm Scheitern wahrscheinlich dadurch so gut ist in vielen Bereichen. Und sie,
sie
möchte eigentlich gerne immer die Beste sein. Und das kann ich nachfühlen, dass diese Angst vorm Scheitern, die kann so existenziell sein. Weil man dann, ich weiß nicht, das ist so eine ganz seltsame Bedrohung, die man da hat.
Ich merke schon, das ist ja auch deine Startup-Idee. Also du brauchst eine Angst vor der Strafe. Das bedeutet für dich. Und wenn es einfach nur das Scheitern selbst ist und die Scham, die damit verbunden ist.
Das Härteste finde ich ja diese Strenge, die man mit sich selber hat.
Ja.
Und wenn man die dann auch auf andere projiziert. Das ist mir so oft schon passiert, dass ich...
Kann ich bestätigen.
Dieses Leiden. Ja.
Nein, ich mache es andersrum auch, das weiß ich.
Ja, du bist manchmal der strenge Ringer.
Ja,
das ist
ja
wirklich so, dass wenn was dir gegen Strich läuft.
Ja.
Aber bei mir ist ja auch so, dass ich dann so hart werde, dass ich sage, ich bin scheiße, du bist scheiße.
Das stimmt.
Das ist jetzt hier alles gerade scheiße, das machen wir so nicht.
Du hast eine andere Art, das zu formulieren, aber die Strenge ist ähnlich. Und die Geschichte, aus der heraus wir kommen, mit dieser Strenge im Verhältnis zur Kreativität, ist bei uns beiden ähnlich. Die Kreativität fordert von uns, dass wir nicht nur streng sein können, weil das Ergebnis, wie ich es vorhin mit dem Schauspiel beschrieben habe, ist ja bei dir ähnlich. Wenn du nur streng im Prozess bist, beim Ausdenken und so, dann wird das Ergebnis ja auch scheiße. Und es macht noch nicht mal Spaß.
Ja, das war für mich auch irgendwann mal so, dass ich gedacht habe, das kann jetzt nicht immer so militärisch bleiben.
Mhm.
Das muss sich ja mal auflockern, der Prozess muss sich ja gut anfühlen.
Leute, Uniform trägt Iris trotzdem noch beim Aufnehmen. Das hat sich nicht geändert.
Es gibt jetzt noch so einen Bereich, eigentlich eher den Gegenspieler von Disziplin, und zwar die Sucht.
Ah, der Endgegner der Disziplin, ja.
Und darüber möchte ich sprechen, weil wir haben so eine tolle Sprachnachricht dazu bekommen. Die haben wir schon vor ein paar Wochen bekommen.
Mhm.
Von einer Person, die sowas wie eine Genesungsbegleitung macht.
Mhm.
Ich kannte sowas noch nicht.
Nee, ist mir als Begriff auch neu.
Ich spiele es mal ab, aber sie bezieht sich auf die Folge Couple of Patients.
Einen wunderschönen Samstag. Hier ist die Henrika. Ich wollte was zur letzten Folge sagen. Erstmal vielen lieben Dank für das, was ihr da für uns immer so schön vorbereitet. Natürlich auch mit uns zusammen, mit den Sprachnachrichten. Genau. Es ging um das Thema Krankheit. Und ich bin selber eine Süchtige, lebe jetzt seit einigen Jahren clean. Ich habe eine pflegebedürftige Tochter, die Epilepsie hat und ein Frühchen war. Und genau, also ich kenne mich mit Krankheiten sehr gut aus. Ich arbeite jetzt als Genesungsbegleiterin im Urban Krankenhaus in Vivantes in Berlin. Und das ist so eine Peer-Arbeit. Also aus meiner Erfahrung arbeite ich mit den Patienten zusammen, aber auch mit dem Team, also mit den Ärzten. Da bin ich da manchmal so eine Brücke und ich finde diesen Beruf ganz, ganz wichtig, weil gerade wir Menschen mit der Erfahrung in der Krankheit oder mit der Krankheit damit zu leben oder die überwunden zu haben, dass wir denen so ein bisschen so ein Vorbild sind und die motivieren können. Wenn wir sie nicht motivieren können, dann vielleicht auch erstmal inspirieren können. Das wollte ich nur sagen, es gibt diesen Beruf Genesungsbegleiter und das ist was ganz, ganz Tolles. Genau. Dann fällt mir immer noch ein Satz ein. Es gibt die Möglichkeit, in der Krankheit zu leben. Es gibt die Möglichkeit, von der Krankheit zu leben. Und es gibt die Möglichkeit, mit der Krankheit zu leben. Das finde ich auch noch mal ganz interessant. Könnt ihr auch noch mal rein spüren, was das bei euch auslöst.
So, das war jetzt zu der Folge Couple of Patients.
Mhm.
Ich finde aber, die passt so gut in diese Folge rein,
ja,
weil sie ihre Suchterkrankung zum Beruf gemacht hat.
Mhm.
Vielleicht wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Wie viel Disziplin braucht man dafür, dass man das schafft? Ich finde das totalen Wahnsinn, wenn Menschen so einen Schritt schaffen.
Ja, und dann gibt sie uns mit ihrer Sprachnachricht auch noch etwas, das so viel mehr wert ist als zum Beispiel eine Montageszene in einem Hollywood-Film. Das ist ja das Mittel, um Disziplin zu erzählen. Zusammenschnitt von Wochen oder Monaten Training. Aber du wächst mit solchen Filmen auf und kriegst ein verzerrtes Bild von Disziplin. Es geht schnell. Du musst einfach nur Eye of the Tiger laufen lassen. Dann kannst du an einem Tag Teller drehen.
So sieht's aus.
Und es ist Bullshit. Was ich meine, was sie gibt, ist so ein Satz. Sie sagt, du kannst in der Krankheit leben, du kannst mit der Krankheit leben oder du kannst von der Krankheit leben. Das ist ja ein Schlüssel. Das ist ja was, was du anwenden kannst. Ersetz Krankheit mit was auch immer es ist, was dein Problem ist.
Und ich finde, wir unterschätzen diesen Suchtfaktor oft so sehr.
Ja.
Den Gegenpart zur Disziplin. Also bei mir ist es zum Beispiel Zucker. Richtig Probleme mit dem scheiß Zucker.
Was unternimmst du dagegen? Weil da kann ich jetzt genau dran festmachen, was ich meine, was sie da für einen wertvollen Schlüssel liefert.
Tatsächlich ist es bei mir so ein körperliches Gefühl langsam, dass ja. Zum Beispiel, wir treten jetzt Sonntag auf und dann muss ich ein paar Tage vorher Diät haben. Aber nicht, weil ich geil aussehen will, sondern weil es mir sonst nicht gut geht.
So, und du sagst, du musst.
Ja, das mache ich dann einfach. Also das ziehe ich jetzt dann knallhart durch.
Willensstärke?
Ja.
Und das funktioniert für dich?
Teilzeit. Also manchmal.
Das ist die perfekte Antwort, ja. Ich glaube, das ist nämlich diese Geschichten, die man sich erzählt. Dieses Framing. Disziplin finde ich furchtbar, habe ich nicht, ist eine falsche Geschichte. Ist eine Geschichte, die dir irgendwo schadet, ne? Oder die dir im Weg steht. Das Gleiche gilt fürs Gegenteil. Ich habe Willensstärke, ich schaffe das alles. Das steht dir irgendwo im Weg, wenn du dich komplett darauf verlässt.
Ja.
Ich habe eine Folge gehört von Hidden Brain, die will ich euch auch in den Shownotes verlinken, weil ich die so interessant fand, weil es genau um dieses Thema der Willensstärke ging. Die Folge heißt The Curious Science of Cravings, also die seltsame Wissenschaft des Verlangens. Und da geht's um jemanden, der Suchttherapeut ist und der irgendwann selber merkt, dass sein Ansatz, Willensstärke zu fördern, total scheitert ganz oft. Dass ganz viele, die bei ihm zur Raucherentwöhnung sind, aus seiner Praxis zum Auto gehen und er sieht durchs Fenster, die zünden sich direkt eine Zigarette an. Und dass er dann was ganz anderes ausprobiert. Er bestärkt das Gegenteil. Er sagt denen, gib deinen Cravings mal nach. Rauch. Und die sind völlig verblüfft, dass er das macht. Könnte man jetzt sagen, okay, simpel, das ist umgekehrte Psychologie. Aber es geht weiter, es baut darauf auf. Er sagt, rauch, aber beobachte mal ganz genau, was du da eigentlich machst und wie es dir wirklich schmeckt. Also nicht nur sinnlich, sondern auch intellektuell. Rechne mal durch. Wie viel hast denn du bisher geraucht? Und dann kommen die Leute auf Zehntausende oder Hunderttausende von Zigaretten, die sie geraucht haben.
Und dann merken die wahrscheinlich, dass das richtig ekelhaft ist.
Ja, und er hat es bei sich selbst erlebt. Er hat beim Arbeiten oft so Gummiwürmer gegessen und sagt, der Geschmack davon, wenn er den beschreiben müsste, es hat einfach immer nach mehr geschmeckt. Nach, du willst schon den nächsten in den Mund stecken, bevor du den ersten fertig gegessen hast. Kennen wir alle. Und als er mal viel genauer beobachtet hat, wie schmeckt ihm das eigentlich wirklich, hat er gesagt, nach Petroleum mit viel zu viel Süße.
Das kann ich so nachvollziehen. An so einem Punkt bin ich auch aktuell.
Und dann passiert so eine Entwöhnung von alleine, weißt du? Mhm. Und da passt für mich diese Formulierung von ihr, du kannst dein Problem, wenn es eine Sucht ist, wenn es eine Krankheit ist, wenn es ein Craving ist nach Zigaretten, nach Gummiwürmern, nach irgendwas, du kannst entweder damit leben, dass du das hast, oder darin leben, oder davon leben. Und loslassen kannst du sowas mit einem richtigen Ansatz, mit einem genauen Hinschauen. Ich glaube, manche würden hier das Wort Achtsamkeit wählen und Richtung Meditation gehen. Da bin ich nicht so zu Hause. Das ist nicht so meins, aber für andere vielleicht total.
Also eigentlich sich das einfach nur sehr genau vorstellen und merken, wie widerlich das ist.
Ja, oder nicht nur vorstellen, sondern während du es machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir ein bestimmtes Essen abgewöhnen willst, dann ruhig essen, nicht vorstellen, sondern essen und dabei darauf achten, wie schmeckt es eigentlich wirklich. Du erzählst mir das doch manchmal, wenn du eine ganze Weile total auf Zucker verzichtet hast und dann isst du zum ersten Mal wieder irgendeine Süßigkeit, dass du diesen übersüßen Geschmack unangenehm intensiv empfindest.
Nicht nur das, ich habe jetzt wirklich festgestellt, ich habe ja immer so einen niedrigen Blutdruck und ich habe immer sehr viel Zucker gegessen, weil ich mir eingeredet habe, das würde mir helfen. Also dann geht mein Blutdruck hoch. Das ist totaler Quatsch. Ich habe das völlig falsch gemacht. Ich war jedes Mal sehr müde und seitdem ich viel weniger Zucker esse, also ich esse sehr viel weniger als früher, bin ich wach und fit. Und das, also solche Dinge dann auch mal zu spüren und zu merken, was man für eine andere Fitness hat, man unterschätzt das einfach total.
Genau.
Wie diese kleinen Dinge, die man jeden Tag macht, wie sehr die einen so sehr beeinflussen, dass man denkt, man kriegt gar nichts hin.
Ja.
Dabei sind, also so zum Beispiel bei mir Zucker weglassen oder viel weniger essen, ist ein richtiger Gamechanger für mich.
Ja, wir sind halt mit diesen Veränderungen von Gewohnheiten schon einen Schritt weiter als der, den ich gerade meine. Da sind wir schon beim Handeln, beim Umsetzen. Und ich meine gerade wirklich nur bei der Einstellung, bei der Geschichte, die du dir erzählst, bei der Sicht, die du auf Disziplin hast. Wir haben ja alle, also niemand kommt neutral ins Leben bezüglich Disziplin. Wir kriegen alle irgendeine Form von Paket. durch Erziehung und so. Ob das eine Ostblock-Erziehung ist und uns durch Erwartungen und Scham und so was mitgegeben wird in Richtung, du musst leisten.
Oder Propaganda.
Ja, oder das komplette Gegenteil. Mach, was du willst. So zählt alles nichts. Und dann bist du ein bisschen lost. Gerade wenn du vielseitig interessiert bist. Da habe ich auch eine Nachricht bekommen. An der will ich es konkret machen, was ich gerade sage.
Also zu eurem neuesten Thema kann ich ganz klar sagen, dass Disziplin mein Scheißproblem ist und es schon immer gewesen ist. Ich habe alles Mögliche schon an Hobbys durchprobiert und konnte beim Nichts bleiben und bin in nichts Master, was schwerstlich belastend für mich ist, weil ich absolut davon überzeugt bin, wie wichtig es ist, dass man so eine gewisse Meisterschaft in irgendwas findet, einfach um irgendwas zu haben, in dem man aufgehen kann, in dem man sich verlieren kann, was ein Ventil sein kann, was einen zu dissoziieren helfen kann. Es funktioniert nicht. Disziplin ist mein Endgegner.
Disziplin ist mein Endgegner. Ähnlich wie die erste Sprachnachricht, die wir heute eingespielt haben. Ich hasse Disziplin. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das, was ich anbieten will als Antwort, wirklich für ihn der Schlüssel ist oder für irgendwen. Aber ich hoffe es. Und zwar einfach nur so ein Detail in der Formulierung. Wenn er sagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ich so eine Meisterschaft in irgendeiner Sache brauche, einfach nur um irgendwas zu haben, dann ist da das Problem. Das ist der falsche Grund.
Ich glaube auch, man muss doch wissen, was, oder?
Ja, und dann in diesem Was, wenn es irgendwas, das hier ist ja auch gerade die Ergänzung zur letzten Folge über Kreation, über Kreativität, wo wir über die Fessel gesprochen haben, das, was dich bindet. Und da drin brauchst du ein Gefühl, warum und warum exakt das. Wenn es irgendwas ist, das einfach irgendeinen Zweck erfüllen soll, der dir zwar wichtig ist, aber es ist austauschbar, dann kein Wunder, dass du nicht dranbleibst.
Du brauchst ja auch einen langen Atem für sowas. Also gerade wenn du ein Master in irgendwas werden möchtest,
ja,
dann hast du ja so viele frustrierende Momente über genau. Jahre hinweg. Also so zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat immer gesagt, sie würde auch gerne mal so Instagram-Stories machen. Ganz simpel. Und dann habe ich ihr ein Video von mir geschickt. Von meinem allerersten Video, ich glaube, mein allererstes Selfie-Video, was ich jemals aufgenommen habe, war 2017.
War das das, das du mir geschickt hast damals?
Ja. Oder für, genau, es war 2016. Ja, genau. Und dann
du warst so schüchtern noch und du hast dabei auch die ganze Zeit gesagt, ich bin noch nie vor der Kamera.
Das ist ganz unangenehm, dieses Video. Ganz unangenehm.
Ja.
Und dann hab ich auch zu meiner Freundin gesagt, stell dir mal vor, ich hätte da gesagt, morgen mache ich Instagram-Stories. Ne? Also man muss sich doch erstmal so ein bisschen ranfühlen an das Ganze. Das ist mein Punkt.
Mhm.
Egal womit du anfängst, der Anfang ist erstmal easy.
Ja, der wird eh scheiße im Vergleich zu dem, was du mal erreichst.
Du kannst ja erstmal einfach anfangen.
Ja.
Erstmal die ganze Sache ganz locker nehmen, anstatt gleich super hart anzufangen. Und dann wird's besser und leichter.
Ja, und der Punkt, um den es mir geht, ist das Warum. Du hattest ja ein ganz konkretes Warum und hast es immer noch für diese Tätigkeit. Nicht nur Instagram-Stories zu machen, sondern halt zu erzählen von dir. Öffentlich etwas weiterzugeben oder dich mit Themen zu beschäftigen, diesen Podcast hier zu machen, all das. Das ist ja von einem Warum getragen und die Tätigkeit ist nicht austauschbar. Du könntest nicht sagen, hey, ich erreiche genau das Gleiche, indem ich zum Beispiel Autos repariere.
Wer weiß.
Ja. Meinst du?
Nee, natürlich nicht. Wenn man ja weiß, worauf man in irgendeiner Form hinarbeitet, dann konsumiert man auch die Dinge dafür, die man braucht. Das ist nämlich auch total wichtig für die Disziplin. Was konsumierst du? Ganz einfaches Beispiel, ich will besser in der Comedy werden. Also schaue ich mir ganz viele Comedy-Sachen an, anstatt dass ich mir jetzt abends einen Thriller anschaue.
Jo, ich habe gerade kurz gedacht, du meinst auch Nahrung? Weil das ist ja auch Teil davon. Das Ganze, das haben wir gar nicht so beleuchtet jetzt bisher. Es ist ja auch eine physische Sache.
Ja, absolut.
Gibt ein komplettes Feld Ego Depletion Theory. Eine Theorie, dass du nur so und so viel Willenskraft überhaupt zur Verfügung hast pro Tag. Und das baut sich ab, je mehr Selbstkontrolle, vor allem emotionale Kontrolle, du am Tag ausüben musst. Ich habe meine Zweifel, ob die Theorie komplett rund ist, weil ich glaube, dass selbst wenn du einen mega anstrengenden Tag voller Selbstkontrolle hinter dir hast, am Abend wirst du immer noch, wenn du das willst, diszipliniert sein können.
Ich kann aber ein anderes Beispiel geben, was wirklich, nehmen wir wieder das Kreative und das Ausdenken.
Mhm.
das macht total den Unterschied, ja, was du in der Woche isst.
Absolut.
Also es waren zum Beispiel, wenn wir so krasse Pitch-Phasen hatten, wo wir wussten, da sind jetzt so 16, 17 Stunden, die wir am Tag arbeiten müssen, über mehrere, vielleicht 2, 3 Wochen hinweg. Mhm. Leute, das ist wie Sport.
Genau.
Und ich habe dann gemerkt, ich komme an meine körperlichen Grenzen, weil erstens, ich habe keinen Sport gemacht. Mhm. Zweitens, ich habe falsch gegessen. Und jetzt, wenn man das Ganze optimiert, und auch weiß, was muss man essen, wie kann man das Ganze regulieren, dann kann man an sein Maximum kommen, aber man muss auch wissen, das ist immer nur zeitlich begrenzt.
Genau. Und was du zuerst mit Konsum meintest, wo ich dich noch missverstanden habe, es stimmt ja, das ist ja auch wie Nahrung, geistige Nahrung.
Absolut. Was schaut man sich an, wo geht man hin? Also eine Freundin von mir, die schaut zum Beispiel wahnsinnig viel Trash-TV. Mhm. Und das ist oft Thema zwischen uns, dass sie so viel Trash-TV schaut und eigentlich gerne was reißen möchte, was Kreatives machen möchte. Und ich sage ihr ganz oft, dann schau nicht so viel Trash-TV. Und das ist echt ein Phänomen, weil sie sagt dann, das hat doch gar nichts damit zu tun. Mhm. Das hat super viel damit zu tun.
Ja.
Mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Das baut ja alles aufeinander auf.
So, und diese Entscheidungen, die du da triffst, was du konsumierst, Essen, Dinge, die du dir anschaust und sogar Freundeskreis. Vorsicht, Kannibalismus. Ich meine natürlich, womit umgibst du dich, wie lebst du deinen Alltag? Das bildet die Basis, das gibt dir die Ressourcen für deine Disziplin. Und dass du dabei Entscheidungen treffen kannst, die dir schmecken, das ist mein Fazit der Folge. Dann ist Disziplin nicht mehr dein Endgegner, sondern du kannst den Prozess genießen. Und du kannst, wenn ein Meteorit gleich einschlägt, trotzdem auf einen sinnvollen Alltag gucken und sagen, nee, das schmeckt doch, was ich da mache.
Mein Fazit ist, wenn du richtig Bock hast, so ein Trash-TV-Gott zu werden, dann konsumier ganz viel davon. Wenn das deine Disziplin ist, wenn du sagst, ja, eine Sache kann ich gut.
Ja.
Ich kenne alle Trash-TV-Formate, ich kenne alle Geschichten, ich kann sie alle miteinander.
Ja.
Ich kann was Interessantes dazu erzählen. Leute, ich nehme das ernst.
Ja, ich
dann,
auch.
Dann kann man was daraus machen.
Richtig, dann lebst du von der Krankheit. Das ist genau das, was ich meinte. Ja.
Ja. So, bevor wir jetzt zu deiner Sage kommen, wir haben zur letzten Folge, da haben wir ja die Frage gestellt, was sagt euch denn diese Geschichte?
Ja.
Wir haben eine Menge Sprachnachrichten dazu bekommen. Und eine spiele ich mal ab.
Oh, ich bin gespannt.
Hallo Iris, hallo Matthias. Zu eurer Folge Creators und der Sage und Mythologie der griechischen Geschichte Teil 2. Eigentlich, es ist doch ganz logisch. Es ist doch so, dass es eigentlich eine Scheißidee, ein Scheißproblem war von Kronos, dass er diese Götter gezeugt hat. Er hat sie immer gefressen. Und so könnte es ja mit Kreation auch sein. Man hat erstmal eine Kackidee und verwirft sie, also frisst sie erstmal auf, verschlingt sie in sich rein, redet nicht weiter drüber, macht also gerade keinen Sinn. Und dann kommt jemand von außen, gibt eben eine Initialzündung, hier das Brechmittel, und dann wird eben diese Idee vielleicht wieder relevant auf anderem Parkett. Und so eben auch in der griechischen Mythologie. Ergibt doch Sinn, oder?
Ey, mega, ich freue mich gerade riesig. Das ist auch nicht die einzige Nachricht, die wir bekommen haben mit Interpretationsansätzen, ne?
Da gibt es Menschen da draußen, Matthias, die finden das auch interessant, genauso wie du. Ich freue mich darüber.
Ja, ich mich auch. Das ist total schönes Feedback, weil, guck, mein Eindruck bisher war, dass diese Outro-Sagen, die ich erzähle, vielleicht passiv interessant sind für einige von euch und dass es so ganz vereinzelt Leute gibt, die sagen, ich bin auch richtig Mythologie-Fan. Aber wenn jetzt sowas passiert, dass so Interpretationen von Aspekten kommen, wo wir beide auch sagen, keine Ahnung, was ist das? Das freut mich richtig.
Was hast du denn heute dabei?
Auch was, wo es vielleicht Nachrichten gibt für eine Interpretation, weil ich gleich eine Frage dazu stellen kann.
Mhm.
Die Sage, die zu Couple of Masters passt, ist auch eigentlich gar nicht lang und komplex. Auch nicht rätselhaft. Es geht um ein Ereignis in der Kindheit von Herakles. Der war ja so unbändig stark, dass man ihm nichts beibringen konnte über zum Beispiel Bogenschießen und so. Der hat vor lauter Kraft den Bogen überspannt, als Kind schon. Dass der Bogen zerbrochen ist, dann hat er die Pfeile geworfen und die sind schneller geflogen, als wenn er sie geschossen hätte. Da war keine Meisterschaft und Disziplinfrage im Unterrichten. Aber ihm wurde auch beigebracht, wie man schreibt, liest, rechnet und vor allem Musik. Und das Ganze von einem Lehrmeister namens Linus. Linus ist übrigens der erste normale Name in der griechischen Mythologie, ne?
Sagen.
Ja. Linus war der Sohn von Apoll, so ein richtig typischer gebrechlicher Gelehrter, sehr fein, sehr geduldig, bisschen kränklich wird er beschrieben, ja? Und der hat aber mit seiner unendlichen Geduld Herakles auf die Palme gebracht, wenn er ihm Musik beibringen wollte. Und Herakles konnte einfach nicht feinmotorisch auf der Lyra irgendwelche Griffe zupfen. Und dann hat er immer wieder ganz geduldig gesagt, nochmal von vorne, nein, das war der falsche Ton. Und es ging ewig lang. Herakles hat ihm das noch nicht mal persönlich übel genommen, aber er ist halt jähzornig geworden, so wie ich mit meinen Tellern, wenn das nicht auf Anhieb geklappt hat. Nur er hat seine Aggression woanders hingerichtet als auf den Gegenstand. Er hat sich diese Lyra angeschaut, den Vorgänger der Gitarre, und hat sich gedacht, das kann man doch auch für was anderes verwenden als zum Musizieren. Und hat es einfach Linus über den Schädel geschlagen und der arme Kerl ist gestorben.
Ist das jetzt das Ende der Geschichte?
Nein, noch nicht. Ich komme doch noch zum Rätsel.
Ich habe mich nämlich gerade gefragt, dass das so dein Fazit ist, ne? Um schneller zum Erfolg zu kommen, einfach einen über die Rübe ziehen. Ne?
Es ist das Pendant zur Hollywood-Montage in der griechischen Mythologie, einfach deinen Lehrer töten. Nein, mir geht's da um Frust und um diese erzwungene Geduld, dass das der falsche Weg ist, wenn du Disziplin so betrachtest. Aber pass auf, schwerer zu interpretieren und wieder eine offene Rätselfrage, was hat das denn zu bedeuten, ist die Kindheit von Linus. Er ist als kleines Kind von einem Hund gefressen worden. Wir sind wieder beim im Ganzen Verschlingen. Apoll, der seinen musisch begabten und gebildeten Sohn wahnsinnig geliebt hat, hat das gesehen und hat sofort seine Schwester Artemis, die Göttin der Jagd, gerufen und hat gesagt, da, der Hund hat meinen Sohn Linus gefressen. Artemis hat reagiert, den Hund erschossen, den Bauch aufgeschlitzt und wie bei Rotkäppchen Linus rausgeholt. So, und genau diese Nummer passiert 10-mal mit verschiedenen Tieren. Dann kommt eine Schlange, frisst Linus, Artemis muss ihn wieder rausschneiden. Dann kommt ein Bär, dann kommt ein Löwe, dann kommt ein Wolf. Was hat das zu bedeuten?
Der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Das ist doch immer die scheiß Ausrede für alles.
Ja.
Wenn man was nicht abliefern kann.
Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob das auch eure Interpretation ist. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge teilt.
Und wenn ihr das gut bewertet und wenn ihr da seid, wenn ihr nach Stuttgart kommt.
Was das Thema der nächsten Folge ist, überlegen wir uns auf der Fahrt nach Stuttgart und sagen es euch dann via Instagram.
Oh, das wird toll. Ich freue mich richtig. Bis
Macht's
dann.
Gut. Ciao.
Tschüss.